So, guten Morgen miteinander. Liebe Brüder und Schwestern, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist der Arbeitstitel der heutigen Predigt. Wir wollen gemeinsam zwei Bibelstellen aus der Bergpredigt betrachten, in denen Jesus Aussagen aus dem Alten Testament aufnimmt und für alle Zuhörer unerwartet interpretiert. Beide Stellen haben dieselbe Einleitung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, spricht Jesus, ich aber sage euch. Über die Vergeltung, da werden wir Näheres drüber hören, im 3. Mose 24, Verse 19 und 20 und das Pendant Matthäus 5, 38 bis 39 und über die Feindesliebe, 3. Mose 19, 18, Matthäus 5, 43 bis 45. Nun, gelegentlich höre ich Formulierungen wie der Gott, wie er im Alten Testament beschrieben wird. Oder der Gott der Liebe, wie er im Neuen Testament dargestellt wird. Ja, haben wir denn verschiedene Gottesbilder? Man könnte fast den Eindruck bekommen, Gott habe nach dem Alten Testament Ferien genommen und ist dann verändert im Neuen Testament zurückgekommen. Dabei legt aber die Bibel eindeutig ein anderes Zeugnis ab. Im Alten Testament lesen wir in Ezekiel, in Maleachi, Kapitel 3, Vers 6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Wie auch im Neuen Testament, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe, auch in alle Ewigkeit, Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Aber damit bleibt natürlich die Frage nach wie vor berechtigt, wie passen diese beiden scheinbar widersprüchlichen Aussagen, Auge um Auge und liebet eure Feinde, zusammen. Also, beginnen wir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich lese aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 19 und 20. Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man ihm das tun, was er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man auch ihm zufügen. Diese Aussage findet sich noch an mindestens zwei weiteren Stellen des Alten Testamentes. Und diese Aussage, die wird natürlich sehr gerne von Nichtchristen zitiert. Auge um Auge, Zahn um Zahn, was für ein brutaler, barbarischer und unbarmherziger Gott das ist. Aber schauen wir uns die Verse und die Bedeutung etwas genauer an. Ursprünglich war nämlich dieser Grundsatz ein sehr humaner Grundsatz. In der Rechtsprechung heißt das Jus Talionis. Das ist das Recht auf Vergeltung. Und dieses Vergeltungsrecht hat zwei Ziele. Die Strafe soll angemessen sein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann darf ich dir nicht gerade das ganze Gebiss raushauen. Nicht? Die Strafe darf nicht härter ausfallen als das Verbrechen. Vergeltung ist wichtig, aber in klaren Grenzen. Und nicht vergessen, das Zweite, was dieser Grundsatz bewirken soll, ist Selbstjustiz ausschließen. Nicht, weil das Vergeltungsrecht gehörte in Israel zum öffentlichen Recht. Vergeltung durfte also nicht von Privatpersonen ausgeführt werden, wie im Wilden Westen. Stattdessen waren dafür in Israel spezielle Richter zuständig. Das richtete sich auch gegen Stammesfehden. Und Blutrache, Rache kannte nämlich oft keine Grenzen. und wurde schnell zu einem echten Gemetzel, wo sich Familien gegenseitig auslöschten. Und es gibt auch heute noch Kulturkreise, wo das auf Familien- und Stammesebene immer noch üblich ist und einfach kein Ende hat. Aber Gott sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht mehr. Bildlich gesprochen, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann darf nicht ich dir einen Zahn ausschlagen, sondern das übernimmt der Staat nach einer gerichtlichen Anhörung. Nun, im Regelfall wurde dieses Gesetz auch nicht wörtlich angewandt. Derjenige, der einen Schaden verursacht hat, der musste ihn mit Geld oder Ähnlichem wieder gut machen, also zwei Ochsen und zwei Kühe für ein Auge. Und das war, wenn wir an diese Selbstjustiz denken, war das wie eine Lebensversicherung heute. Der Vorteil dieser Gesetzgebung, der Geschädigte bekam Gerechtigkeit. Aber der Täter musste nicht mehr Blutrache fürchten, die vorher galt. Eigentlich eine recht moderne Gesetzgebung und dieser damaligen Zeit in vielen Punkten voraus. Nun, wenn Gott dem Mose diese Vorschrift gegeben hat, dann natürlich nicht, weil Gott vom Charakter her so wäre, sondern weil die gefallene Welt nach menschlichem Denken funktioniert und nicht mehr so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Der Grundsatz der angemessenen Vergeltung entspricht den Regeln der gefallenen Welt. Ich möchte euch eine wahre Geschichte aus meiner eigenen Familie erzählen. Meine älteste Tochter spielte als Vierjährige an der Schaukel am Spielplatz mit einem anderen Mädchen. Ihr entglitt die Schaukel und traf das andere Mädchen am Kopf, aber nichts Schlimmes, eine kleine Schürfung, also nichts Ernsthaftes. Ich wollte mich bei dem Mädchen und ihrem Vater entschuldigen und leitete an deren Wohnung. Der Vater, man würde heute sagen, mit Migrationshintergrund, nahm meine Entschuldigung aber nicht an und meinte, wenn meine Tochter bluten, dann auch deine Tochter bluten. Ich war wie vor den Kopf gestoßen und gab zu bedenken, ja, was wäre denn, wenn der Unfall ernsthafter gewesen wäre? Die Antwort war, wenn meine Tochter tot, dann auch deine Tochter tot. Eine wahre Geschichte. Ich habe mich nochmals entschuldigt und ging fassungslos weg. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schauen wir mal, was Jesus dazu sagt. Ich lese aus Matthäus 5, Verse 38 und 39. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Nun, Jesus stellt wieder einmal alles auf den Kopf, wie so oft. Er redet und handelt so ganz anders, wie es die Zuhörer erwarten. Jesus beginnt mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber eben, im Vers 39 reagiert Jesus, er sagt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Also schon das Alte Testament wollte mit diesem Gesetz da die Rache eindämmen. Aber Jesus spitzt das Ganze noch weiter zu und sagt, ihr sollt überhaupt nicht widerstehen dem Bösen. Nun, wenn man diesen Satz aus dem Zusammenhang reißen wollte, dann könnte er natürlich völlig falsch verstanden werden. Also man könnte meinen, Jesus fordert hier völlige Passivität. Also Christen sollen das Böse gewähren lassen und abwarten, ob Gott etwas dagegen tut oder nicht. Da ist ein Überfall auf einer Straße und Christen bleiben ruhig stehen und schauen zu. Also Gott wird das schon richten. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Jesus selbst hat dem Bösen ja auch widerstanden. In Worten, Er hat Missstände benannt. Er ist auch handgreiflich geworden. Das Neue Testament sagt immer an vielen Orten, dass wir auch innerhalb der Gemeinde nicht einfach alles zulassen dürfen, sondern wir müssen widerstehen, wenn sich zum Beispiel eine falsche Lehre einschleicht. Also, du sollst dem Bösen nicht widerstreben, heißt nicht, du sollst alles Böse gewähren lassen, sondern überlasse das der Obrigkeit im Staat, der Leitung in der Gemeinde. Jesus hat die staatliche Gewalt nicht in Frage gestellt. Und auch Paulus, etwa im Römerbrief Kapitel 13, hat eindeutig die Staatsgewalt als in Ordnung bezeichnet. Er schreibt in Römer 13 sinngemäß: Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Aber eben sie und nicht wir. Jesus fordert einfach zu einem ganz anderen Lebensstil auf, als dem üblichen. Und wir fragen, was ist dafür die Grundhaltung? Und jetzt wird spannend. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere ihm auch da. Also, das Schlagen mit der Hand ins Gesicht, die Ohrfeige, das war eine ganz schwere Demütigung bei den Juden. Das Schlimmste, was man denen antun konnte. Und jetzt denkt einmal nach, wenn man jemanden auf die rechte Backe schlagen will, und hier wird vorausgesetzt, dass die Mehrheit der Menschen ja Rechtshänder sind, also als Statistiker weiß ich, 89% der Menschheit sind Rechtshänder, 11% sind Linkshänder. Also wenn man annimmt, dass die Mehrheit Rechtshänder sind und du möchtest jemanden auf die rechte Backe schlagen, dann musst du mit der Rückseite da anschlagen. Alles klar? Und das galt unter Juden als noch entehrender, mit der Rückseite. Jesus geht aber noch weiter. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Also, anstatt Vergeltung für die erlittene Ohrfeige zu fordern, verlangt Jesus, sich nach so einer Demütigung hinzustellen und direkt noch einmal dasselbe zu erdulden, freiwillig sich zum Gespött der Leute machen. Das ist schon der Hammer. Aber ich bin überzeugt, dass unser Gegenüber mit dem Verhalten, das Jesus hier vorschlägt, sich aus dem Konzept bringen lässt, sodass sich alles zum Besseren wendet. Wenn ich den Menschen, der mich demütigt, sogar provokant um mehr Demütigung bitte, wird er irgendwann einmal aufhören müssen. Weil weitere Demütigungen ohne Gegenwehr, die machen keinen Spaß mehr. Und ich habe schon gewonnen. Und dazu ist fast sicher, dass mein Gegenüber so ins Fragen kommt, wie denn so ein Verhalten möglich sein kann. Und das könnte ein erster Schritt hin zu einer Beziehung zu Gott sein. Und Jesus geht hier über das Gesetz hinaus und er schafft eine höhere Gerechtigkeit, indem er die Vergeltung prinzipiell abschafft. Er zeigt seinen Jüngern, dass Rache zwar vom Gesetz her bisher erlaubt war, aber jetzt ist das Erdulden durch Gnade möglich geworden. Und ich habe immer so Momente, wo ich beim Vorbereiten so einer Predigt innehalte und sage, ja Moment, was passiert denn jetzt mit meinen Zuhörern? Und jetzt, nicht, weil bei einer Predigt soll man sich ja immer fragen, was bedeutet das für mich? Ich muss das, was ich höre, herunterbrechen auf mein Leben. Und bei dieser heutigen Predigt besteht ein bisschen die Gefahr, dass wir uns zurücklehnen und dass wir sagen, das betrifft uns ja eigentlich nicht. Also, da ist von Rache die Rede, von Vergeltung, von Demütigung. Und im nächsten Abschnitt über die Feindesliebe hören wir von Feind, Zorn, Wut und Hass. Ja. Wir haben hoffentlich keine wirklichen Feinde. Und wir hassen niemanden im biblischen Sinn. Und auch die Rache ist uns nicht auf die Fahne geschrieben. Aber wir müssen das sinngemäß auf unser Leben herunterbrechen. Mobbing, Herabsetzung anderer, Geringschätzung des anderen mit seinen Fähigkeiten, ein Erbstreit. Und dann betrifft es uns. Nun zum anderen Vers. Thema über die Feindesliebe. Ich lese aus 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch Gott, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also nirgendwo ruft das Alte Testament zum Hass auf die persönlichen Feinde auf. Nirgendwo. Auch nicht an dieser Stelle. Aber die verbreitete Volksmeinung und die Schriften mancher Theologen sahen das anders. In den Schriften der Essener, das haben wir schon mal gehört, das sind die aus Qumran, in deren Schriften steht der Satz: Sie sollen lieben alle Söhne des Lichts, also das sind die eigenen, und hassen alle Söhne der Finsternis. Liebe deine Freunde, hasse deine Feinde. Ganz logisch, ganz einfach, aber eben nicht für die, die mit Jesus leben wollen. Jesus nimmt nämlich genau diese Aussage auf und spricht, ich lese aus Matthäus 5, 43, 45, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ganz wichtig, Jesus zitiert 3. Mose 19, 18 mit dem Kernsatz, du sollst deinen Nächsten lieben. Nicht? Das zitiert Jesus. Aber die Fortsetzung in Jesu Aussage und deinen Feind hassen steht nicht im Alten Testament, sondern Jesus zitiert hier diese allgemeine Interpretation, die ich euch vorhin erzählt habe, die Volksmeinung. Und Jesus stellt sich dieser Interpretation entgegen. Ich lese Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ja, wie kann das gehen? Sehen wir genau hin. Jesus verlangt nicht, dass ich meine Feinde sympathisch finden muss. Das steht hier nicht. Und jetzt kommt ganz ein heikles Thema. Einfach und kompliziert. Was heißt lieben? Das heißt nicht, den anderen mögen, weil er so attraktiv oder freundlich ist, sondern Liebe sieht das, was der andere braucht. Diese Liebe ist es, was Jesus meint. Und das ist genau die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Ich hoffe, es gelingt mir, oder? Also nicht, wir lieben nicht, göttliche Liebe ist nicht, wenn einer attraktiv ist und so weiter, sondern Jesus ist in diese Welt gekommen, weil die Welt so schön und friedlich war, sondern weil sie kaputt war. Unsere Welt war doch nicht attraktiv für Jesus, sondern er kam, weil unsere Welt ihn brauchte. Und als er für uns starb, da machte er das nicht, weil wir so ehrenwerte, heilige Leute gewesen wären, sondern weil wir verlorene Menschen waren. Darum starb Jesus. Diese Liebe, die Jesus hier anspricht, die gibt nicht zurück, was der andere verdient. Die Liebe sucht das Wohl des anderen. Die Feindesliebe sucht das Wohl des Feindes. Klingt paradox. Sie lässt den Feind nicht einfach gewähren, aber sie sieht in dem Feind den Menschen, der Gott braucht. Den Menschen, der vielleicht gefangen ist in seinem Hass, in seinem Irrtum und in seiner Sünde. Und Jesus zeigt uns hier, Feindesliebe ist nicht irgendein gefühlsmäßiger Krampf, sondern Feindesliebe ist, dass ich etwas für meinen Feind tue. Und das Wichtigste und oft leider das Einzige, was wir für ihn tun können, steht auch noch im Vers 44. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also unsere Gefühle einem vermeintlichen Feind gegenüber, die können wir nicht plötzlich verändern. Aber mit dem Beten, da können wir heute schon anfangen. Wer fällt dir gerade ein? Wer fällt Ihnen gerade ein? Wer macht dir das Leben zurzeit schwer? Das muss ja nicht gerade dein Todfeind sein. Feindschaft hat doch viele Grade. Und Jesus sagt, fang heute an, diese Menschen zu lieben. Und das Anfangen ist das Gebet. Ich weiß, das ist, diesen Menschen zu lieben, das ist oft das Fernliegendste, was du dir vorstellen kannst. Aber genau das sollst du tun. Tun, nicht empfinden. Tun. Jesus sagt, fang an, für diesen Menschen zu beten, der dich so furchtbar ärgert, so nervt und unterdrückt. Und warum fällt uns das so schwer? Warum mache ich das so selten? Der Grund ist immer dasselbe. Es ist unser eigenes störrisches Ich. Und jetzt ist halt die Frage, das Rezept nicht, wie komme ich weg von diesem Ich? Rede mit Jesus. Sag zu ihm, du Herr Jesus, du musst in mein Leben hineinkommen. Du musst es von innen heraus erneuern. Du musst über mich bestimmen. Du musst mich führen und du musst das Ich stoppen. Du musst dieses Ich zum Schweigen bringen in mir. Ich bin bereit, dieses mächtige Ich aufzugeben. Bestimme du über mein Leben, mach mich frei von mir selbst. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das fordert Jesus im Vers 44. Nun, ich hoffe, dass wir das soweit verstanden haben, vielleicht einmal gehört, aber ja. Wir haben jetzt von Feindesliebe gesprochen. Das ist ein hoher Anspruch. Aber ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Das Wort strömt auf euch ein und wir haben uns jetzt konzentriert, nicht, auf die Feindesliebe. Und in der Vorbereitung der Predigt war ich bei dieser Stelle so sehr mit der Feindesliebe beschäftigt, dass ich etwas anderes, mindestens so Wichtiges, vorübergehend aus den Augen verloren habe. Und ich war erschrocken darüber. Viele von euch werden jetzt vielleicht meiner Aufforderung gefolgt sein und haben spontan studiert, wer nun gerade ihr Feind ist, der euch das Leben schwer macht. Ihr habt vielleicht verzweifelt überlegt, wie man diesen Menschen denn lieben und für ihn beten kann. Ja, so ist es mir auch ergangen. Und dann bin ich erschrocken. Warum bin ich erschrocken? Das ist der Vorteil in der Vorbereitung einer Predigt, dass man sich Wort für Wort beschäftigt. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch. Also, du sollst deinen Nächsten lieben. Also, wenn man das richtig liest, dann nimmt Jesus das mit der Nächstenliebe, das setzt er als selbstverständlich voraus. Steht das schon im Alten Testament, oder? 3. Mose. Du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist doch klar. Darüber muss Jesus nicht reden. Er konzentriert sich auf das Nicht-Selbstverständliche, nämlich die Feindesliebe. Und an diesem Punkt musste ich schwer schlucken. Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Jesus setzt also die Nächstenliebe als selbstverständlich voraus. Ja, und jetzt kommt das, worüber ich gestolpert bin. Ist sie das bei mir? Ist sie das bei dir? Denn auch mit der Nächstenliebe tue ich mir manchmal schwer. Bei vielen Menschen um mich herum, die mir wichtig sind, die es verdient haben, von mir geliebt zu werden, da tue ich mich manchmal schwer, sie wirklich zu lieben, ihnen die Achtung, die Aufmerksamkeit und den Respekt entgegenzubringen, den sie verdienen. Und wenn mir das bei der Nächstenliebe schon schwerfällt, wie soll denn das bei der Feindesliebe klappen? Man muss es wohl wirklich anerkennen, was Jesus hier verlangt, kommt schon einem Meisterstück gleich. Eine Person zu lieben, die mein Feind ist. Kann ich so starke Gefühle wie Zorn, Hass, Trauer, Wut einfach so in Liebe ummünzen? Also einfach bestimmt nicht. Aber es geht. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Amish Grace gesehen hat. Dieser Film, der existiert auch mit einem anderen Titel. Der Titel heißt Wie auch wir vergeben. Gut, also ich sehe es da keine dramatischen Reaktionen. Aber in diesem Film geht es um Vergebung, oder? Es geht um Vergebung, es geht um Feindesliebe. Es geht um Feindesliebe, ich will nicht näher auf den Inhalt eingehen. Der Film ist es wert zu sehen. Amish Grace, es geht um Amische, Grace, Gnade. Und eben, es gibt auch einen anderen Titel, derselbe Film, wie auch wir vergeben. Vielleicht noch ein letztes. Spannend ist, was Jesus im Vers 45 aufführt. Jesus führt das als Beispiel für Feindesliebe auf. Ihr kennt die Stellen. Die Menschen oder wir Menschen waren Feinde Gottes, oder? Feinde Gottes. Feindesliebe. Denn er, also Gott, lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott sucht, was wir brauchen. Und darum gießt er seine Liebe aus über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte. Wir waren Feinde Gottes, haben uns gegen ihn und seine Herrschaft aufgelehnt, seine Gebote missachtet und sind vor ihm weggelaufen. Und trotzdem hat er uns bedingungslos geliebt, zum Glück. Ja, es bleibt ja nur noch eine Frage, nämlich das Wie. Also unser Text belässt es bei einem einzigen Hinweis. Betet für eure Feinde, segnet, die euch verfolgen. Also ich denke, das ist der erste, der wichtigste Schritt. Denn wenn ich für einen anderen Menschen bete, wenn ich ihn vor Gott bringe, wenn ich ihn in Jesu Namen segne, dann wird mein Zorn, mein Hass, meine Wut ihm gegenüber automatisch abnehmen, also nicht verschwinden, aber abnehmen. Vielleicht hat der andere meine Liebe gar nicht verdient. Vielleicht sind meine Wut und mein Hass berechtigt. Aber das spielt keine Rolle, sagt Jesus. Jesus fordert seine Nachfolger auf, also uns, auch diese Menschen zu lieben. Und das können wir jetzt sofort tun. Ich gebe euch eine Aufgabe. Überlegt euch einen Menschen, den ihr als euren, in Anführungszeichen, Feind bezeichnen könntet. Also nicht Corona, das ist kein Mensch. Ne? Denkt an den Menschen, mit dem euch der Umgang im Moment am schwersten fällt, der euch am meisten verletzt hat. Und dann betet für ihn. Nicht irgendwann, sondern jetzt, sofort. Nicht erst nach der Predigt oder zu Hause. Jetzt! Und das müssen keine großen Worte sein. Das kann mit einem tiefen Durchatmen verbunden sein. Es gab Schwerfallen. Aber Jesus sagt, es muss gemacht werden. Ich gebe euch eine Minute der Stille dafür. Wenn man eine Minute lang nichts macht, dann dauert es unheimlich lang. Aber nutze die Zeit, nütze diese Minute. Ich schließe sie mit einem kurzen Gebet. Danke, Herr Jesus, dass wir für unsere Feinde beten dürfen. Amen. Ich habe euch bekannt, dass ich manchmal Defizite bei der Nächstenliebe realisiere. Und ich möchte auch euch bitten, darüber nachzudenken, bevor wir die nächste Ebene der Feindesliebe betrachten. Lieben wir unsere Nächsten? Ich bitte euch, darüber nachzudenken, wie das bei euch ist. So entlasse ich euch mit Jesu Anweisung in Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In Jesu heiligen Namen. Amen.